Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext zu diesem Thema. Hexen und Hexerei. Gibt es das? Hat es das jemals gegeben? So viel lässt sich sicher sagen, unsere Klischeebilder, die stimmen nicht. Weder das von der Hexe als männermordendem Weib mit rotwallender Mähne, noch die bucklige Variante der Hexe mit Kopftuch, Riesennase und natürlich dem unverzichtbaren Hexenbesen. Sie sieht anders aus, die Realität. Es gab sie und sie war fürchterlich, diese Realität. Nirgendwo sonst wurden derart viele Menschen, meistens Frauen, der Hexerei bezichtigt und verbrannt wie hier in der Schweiz. Wie das geschehen konnte und dass das nichts zu tun hatte mit besonderen übersinnlichen Fähigkeiten oder gar magischen Kräften der hiesigen Bevölkerung, das weiß kaum eine besser als Katrin Utz-Tremp. Die Historikerin hat umfassende Hexenforschung betrieben und sie hat sich mit Martin Heule darüber unterhalten, über die Hexenjagd von einst.
Einer der ersten Hexerprozesse in der französischen Schweiz, von denen man detailreiche Kenntnis hat, ist der Prozess von Jacques Duryer von Blonay. Blonay, das zwischen Montreux und Vevey liegt. Der Prozess fand 1448 statt und im Waadtländer Staatsarchiv liegen die kompletten Prozessakten vor. Der Fall zeigt, wie man heute sagen würde, zeigt, wie man eine Hexe, einen Hexer gemacht hat. Wer ist Jacques Duryer? Katrin Utz-Tremp.
Jacques Duryer ist ein Arzt, Heiler so etwas. Also es gibt da Anhaltspunkte, warum er verdächtigt sein könnte. Er hat aber wahrscheinlich einfach seine Steuern nicht bezahlt. Man hat ihm einen Steuereinzieher auf den Hals geschickt und den soll er dann verhext haben. Und der Mann sei gestorben an einem Pulver oder so und das ist dann eigentlich der Auslöser.
Die weltliche Gerichtsbarkeit des Schlosses Vevey, die zuerst mit dem Fall befasst war, konnte Jacques Duryer nichts nachweisen. Sie hat also das Inquisitionsgericht, die Inquisition von Lausanne, angerufen.
Und die hat ihm einen Inquisitionsprozess gemacht, das heißt Sachen der Hexerei vorgeworfen und ihn dazu gefoltert und ihn zum Hexer gemacht. Wahrscheinlich war er, so was man damals einen Rebellen nannte, ein bisschen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das, weil man das nicht beweisen konnte oder weil man nicht beweisen konnte, dass er diesen Mann vergiftet hatte, hat man einen Inquisitionsprozess gemacht.
Der Mann wurde ins Gefängnis geworfen und man machte ihm einen Inquisitionsprozess. Inwiefern unterscheidet sich denn dieser vom gewöhnlichen Gerichtsverfahren?
Ein Inquisitionsprozess heißt eigentlich, dass das Verfahren ändert. Hexerei ist ein Offizialdelikt, das heißt, der Staat muss diesem Verbrechen nachgehen. Und was ausschlaggebend ist, ist das Geständnis und dieses darf erfoltert werden. Und das bestimmt eigentlich das ganze Verfahren. Man legt ihm eine absurde Liste von Verbrechen vor, also schon das ganze Panorama der Hexerei. Und ungefoltert gibt er nichts zu und gefoltert gibt er dann alles zu.
Was hat Jacques Duryer 1448 unter Folter zugegeben?
Er hat einen Pakt mit dem Teufel gemacht, er geht regelmäßig auf den Sabbat, er hat Kleinkinder gemordet und gefressen, seine eigenen Großkinder und so weiter. Also für uns ist das alles absurd.
Und welche Strafe hat er dafür bekommen?
Er ist verbrannt worden, ja. Er hat die Sachen gestanden, weil er gefoltert worden ist.
Meistens sind es Frauen, die als Hexen verbrannt wurden. Das Beispiel von Jacques Duryer zeigt, dass auch viele Männer als Hexer verurteilt wurden, weist auch auf die Hintergründe der Verurteilungen in Freiburg und in der Waadt hin. Interessant dabei ist auch, dass sich die Anfänge der Hexer- und Hexenverfolgung in der Westschweiz von jenen in der Ost- und Zentralschweiz unterscheiden. Zuerst die Westschweiz.
Hier gibt es, was wir ein starkes heretisches Substrat nennen. Das heißt, die Hexenprozesse kommen auf den Häresieprozessen hervor, schließen unmittelbar an diese an. Und in die Häresie waren Frauen zwar auch gut zur Hälfte beteiligt, also mehr als sonst an der Kriminalität des Mittelalters, aber auch Männer. Und dieses heretische Substrat hat die Hexen Verfolgungen in Westeuropa eigentlich stärker geprägt als in Mitteleuropa. Die Hexenprozesse zum Beispiel in Freiburg gehen praktisch nahtlos aus den Waldenser-Prozessen hervor. 1430, ein letzter Waldenser-Prozess, 1437 die ersten Hexenverfolgungen.
Katrin Utz-Tremp. Die jüngste Hexenforschung geht davon aus, dass die europäische Hexerei am besten als eine Form der Häresie, der Irrlehre zu betrachten sei. Der Tatbestand der Häresie ist für das Verständnis von Hexerei wichtiger als etwa die Magie. Frühe Hexenverfolgung gab es vor allem dort, wo vorgängig Heretiker entdeckt worden sind. Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, insbesondere der Westschweiz, sind in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Waldenser-Verfolgungen direkt in die Hexenverfolgungen übergegangen. Aber wer sind denn die Waldenser?
Ist eine sektiererische Bewegung, die 1170 vom Lioner Kaufmann Waldo begründet worden ist und die in unseren Augen höchst harmlos ist. Das sind Leute, die ein bisschen mehr von sich selber und von der Kirche verlangen als andere. Es ist eine fromme Bewegung. Hier in Freiburg, Spätmittelalter, ist es dann vor allem der Glaube an das Fegefeuer, den sie ablehnen. Das hat man aber nicht so gesehen, sondern man hat ihnen viel, viel Schlimmeres unterstellt. Und dies vor allem auch, weil das Wort Vaudois inzwischen in französischer Sprache schon gewissermaßen Hexe und Hexe bedeutete. Und in Freiburg ist es wahrscheinlich zu so einem nahtlosen Übergang gekommen, weil hier deutsche Waldenser von einem französischen Inquisitionsgericht befragt wurden, das sich nicht für die Nuancen des Waldensertums interessierte, sondern wahrscheinlich sich unter Vaudois schon etwas ganz anderes vorstellte.
Die Freiburger Waldenser waren zusätzlich zur üblichen Verfolgung Opfer einer sprachlichen Diskriminierung. Die französischsprachigen Inquisitoren verstanden die deutschsprachigen Waldenser nicht richtig und sie waren auch Opfer einer Vorverurteilung, weil Vaudois gleichbedeutend für Waldenser und Hexen gebraucht wurde. Und Waadtländer wurden ohnehin mit Waldensern gleichgesetzt, weil sie französisch beide Male Vaudois heißen. Die deutschsprachigen Waldenser werden Mitte des 15. Jahrhunderts völlig vernichtet.
Die Romanischen erleben die Reformation und schließen sich dann der Reformation calvinistischer Prägung von Genf an und bilden von da an die italienische protestantische Kirche bis heute im Piemont mit einer Fakultät in Rom. Das ist heute eine ganz kulturell und auch sozial sehr aktive Bewegung. Sie haben Recht auf quasi ein Religionsprozent und als viele Italiener, die nicht Waldenser sind, geben diese Bewegung auch ihr Kirchenprozent.
So heute die Waldenser als anerkannte christliche Religionsgruppe. Damals aber wurden sie wegen ihres Glaubens aus der Sicht der römischen Kirche ein Irrglaube verfolgt. Und diese Verfolgung geht auf dem Gebiet der heutigen Schweiz nahtlos über in die Hexer- und Hexenverfolgung.
Für so einen Übergang ist maßgeblich, dass es eine permanente Inquisition gibt. Auf dem Papier gibt es sie in der Westschweiz schon im 13. Jahrhundert. Die Dominikaner des Lausanner Dominikanerkonvents, die verantwortlich sind für die Diözesen Lausanne, Sitten und Genf. Im 13. Jahrhundert existiert diese Inquisition auf dem Papier. Im 14. Jahrhundert, Ende 14. Jahrhundert, wird sie langsam aktiv. Dann führt sie 1399 den ersten Waldenserprozess in Freiburg. Und dann geht sie nahtlos in die Verfolgung von Hexer und Hexen über. In der Westschweiz 1438, hier in Freiburg schon 1437. Aber da wird merkwürdigerweise nicht mehr die Inquisition bemüht, sondern diese Verfolgung wird von den Freiburger Behörden, vom Freiburger Kleinen Rat selber durchgeführt. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir heute die Hexenverfolgungen den Dominikanern in die Schuhe schieben oder den Franziskanern oder so, so stimmt das insofern, als die Dominikaner zwar die Sache mit dem Pakt mit dem Teufel erfunden haben und der Sabbat und so weiter, also der Besuch nächtlicher Versammlungen und so weiter, wo man sich unanständig benimmt, Die Dominikaner haben das zwar schon einigermaßen erfunden, aber die Verfolgung ist sehr rasch und am raschesten eigentlich fast in Freiburg. Früher, noch ein bisschen früher im Wallis und in der Dauphine in weltliche Hände übergegangen. Und seit Ende des 15. Jahrhunderts werden diese Hexenverfolgungen praktisch überall, auch in der Waadt, von den weltlichen Autoritäten geführt.
Zu den Delikten des nicht genehmen Glaubens zur Häresie kamen immer mehr Delikte, die man hinter dem Glaubensabfall zu finden meinte. Den Pakt mit dem Teufel etwa, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug, Verwandlung in Tiere, Befähigung zum Schadenzauber, Hexensabbat, also nächtliche schändliche Treffen. Lauter Tatbestände, die nicht etwa aus dem magischen Fundus des gemeinen Volks entstammten, sondern von den gelehrten Köpfen anfangs des 15. Jahrhunderts in die Welt gesetzt wurden.
Was dann aber ausschlaggebend war für den Übergang an die weltlichen Gerichte, sind die sogenannten Malefizien. Malefizia, das sind böse Taten, die man tut mit Hilfe des Teufels, irgendeiner teuflischen Salbe oder was immer. Und die wirklich Strafbestände wären, wenn sie so ausgeübt worden wären, Tod von Kleinkindern, Tod von Vieh, und Vieh war damals sehr teuer und so weiter. Also das ist mit ein Grund dafür, diese Malefizien, dass die Verfolgung in weltliche Hände überging. Und eigentlich hat das Schema des Paktes mit dem Teufel, das dahinter steht, die nächtlichen Versammlungen, die nie stattgefunden haben, die sind dann mit der Zeit eigentlich verblasst. Die weltlichen Autoritäten interessieren sich zunehmend für konkrete Tatbestände. Das wird in späteren Prozessen wird noch quasi abgehakt, hast du einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, aber für die Umstände dieses Paktes oder auch für die nächtlichen Zusammenkünfte interessiert man sich eigentlich nicht mehr sehr. Das ist in den Anfängen anders, also zum Beispiel bei Jacques Dürier, er hat zwar seine Malefizien, aber vor allem ist es der Pakt mit dem Teufel, die nächtlichen Zusammenkünfte und so weiter.
Die Hexensabbate, die ausschweifenden nächtlichen Versammlungen, die Maler späterer Epochen so beflügelt haben, haben ihren konkreten Ursprung in den tatsächlich nächtlichen Versammlungen etwa der Waldenser, denen jegliche Versammlung verboten waren. Mit der Reformation wurde alles anders in Europa. Man könnte sich nun vorstellen, dass die Reformation mit dem Hexensabbat, mit dem Hexenflug und Ähnlichem aufgeräumt hätte, hat sie aber überhaupt nicht.
Das ist effektiv eine Enttäuschung. Protestanten und Katholiken haben die Hexen praktisch gleich verfolgt. Man ist heute wieder am Diskutieren, ob die protestantische Dämonologie sich ein bisschen von der katholischen unterscheidet oder ein bisschen nüchtern ist. Aber für die Hexen ist es genau auf dasselbe herausgekommen. Da muss man auch sagen, dass die Hexenverfolgungen eigentlich letztlich auch einem anderen Ziel dienten, einem indirekten Ziel der Versicherung von Herrschaft und Jurisdiktion. Und das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum es in der Waadt, in der Westschweiz überhaupt zu so frühen Hexenverfolgungen gekommen ist. Und warum es in der Schweiz überhaupt zu sehr vielen gekommen ist, das ist eine ganz stark gesplittete Jurisdiktion. Also man stelle sich nur die heutigen vielen Kantone vor. Und jedermann will sich seiner Jurisdiktion versichern. Und das macht man am besten, indem man eine Hexe holt und verbrennt. Deshalb hat es auch im Deutschen Reich viel mehr Hexenverfolgungen gegeben als in Frankreich, das früher zentralisiert war und es sich absolut leisten konnte, da milder zu sein und vernünftiger zu sein.
Also je zentraler die Macht und die Rechtsprechung, umso vernünftiger, je dezentraler, umso willkürlicher. Und dann der Sonderfall Waadt, wo besonders viele Hexen verurteilt worden sind.
Die Waadt ist damals ein Untertanengebiet von Bern. Bern ist 1536 in der Waadt einmarschiert. Übrigens, Freiburg hat auch seinen Teil davon bekommen. Es ist so, dass Bern hat eigentlich leider die vielen kleinen Jurisdiktionen nicht angetastet, sondern sie teilweise bestehen lassen, dann auch seine eigenen Vogteien eingerichtet, wie eben die Vogtei Chillon. und hat die Urteile zwar bestätigt, aber keineswegs, um zu beweisen, dass es die Obermacht war und so weiter, vielleicht ein bisschen gemildert oder ein bisschen verschärft oder so, aber die Hexerei an sich nicht in Frage gestellt, sondern merkwürdig wie eine Untertanenkrankheit oder wie eine Krankheit in einer Kolonie betrachtet, aber nichts dagegen getan.
Man betrachtete die Untertanen, die Waadtländer, als etwas zurückgeblieben, als ein Volk, das diese Teufelsgeschichten noch braucht. Aber vor allem war man in Bern ganz zufrieden, ein schon eingeführtes Machtinstrument in der Hand zu haben. Wie hielt man es denn in den bernischen Stammlanden mit den Hexen?
Es ist nicht aufgearbeitet, aber es scheint effektiv weniger zu sein, und zwar, weil Bern ein ganz starker Stadtstaat war. Bern hat es überhaupt nicht nötig, in irgendwelchen Zipfeln im Oberland oder was weiß ich doch, Hexenjagden zu führen, weil das Gebiet war unter fester Kontrolle von Bern. Es ist interessant, dass zum Beispiel Freiburg im Breuebezirk, im Ancien Regime, sehr viele Hexenverfolgungen geführt hat, also in Grenzlage zu den protestantischen Bernern in der Waadt, aber kaum je oder selten in Greyerz, das seit 1555 zu Freiburg gehörte und wo es bis Ende des Ancien Regime keine größeren Probleme gibt. In dem Sinn ist die letzte Freiburger Hexe, die Cation, 1731 eine Greyerzerin, überhaupt kein typischer Fall.
Also nicht die Konfession ist entscheidend. Aus dem tiefkatholischen Greyerz sind fast keine Hexenverfolgungen bekannt, dafür aber um das protestantische Bayern. Wie bereits erwähnt, die Schweiz hat sich in der Hexenverfolgung hervorgetan und das Waadtland ganz besonders. So schätzt man heute, dass in der Waadt 3000 Hexen- und Hexerprozesse geführt wurden. Mehr als 2000 endeten mit dem Todesurteil. Sehr viele, wenn man heute davon ausgeht, dass in ganz Europa etwa zwischen 60 und 70.000 Menschen wegen Hexerei getötet wurden. Weshalb hat sich die Westschweiz in der Hexenverfolgung so stark hervorgetan?
In der Ostschweiz hat es nie eine durchorganisierte Inquisition gegeben. Es hat also auch Hexenverfolgung gegeben im Gefolge des Hexenhammers. Aber der Hexenhammer des Institoris oder Heinrich Krämers steht in einer anderen Tradition als die quasi unsere westschweizerischen Hexenprozesse oder dann auch die französischen. Bei Heinrich Kramer fehlt eigentlich weitgehend das häretische Element und damit die nächtlichen Zusammenkünfte. Den Pakt mit dem Teufel hat er auch, weil er kein heretisches Substrat hat, hat er ganz stark eine weibliche Komponente. Also bei Heinrich Insidoris kann man auch sagen, der war ein Fanatiker und hatte Verfolgungswahn. Dort ist es ziemlich klar. Man kann nicht alles eben auf Einzelpersönlichkeiten zurückführen, aber bei ihm schon stark. Und das hat dann das ganze deutsche, ohnehin stark zerstückelte Gebiet beeinflusst.
Um Hexen zu verfolgen, braucht es Organe, Gerichte, die die Tatbestände der Hexerei überhaupt wahrnehmen. Es braucht Experten und Schriften, die die Hexerei beschreiben. In der deutschen Schweiz war vor allem der Hexenhammer verbreitet. Er ist am Ende des 15. Jahrhunderts herausgekommen und es hat ihn in 30.000 Exemplaren gegeben, eine unglaublich hohe Zahl für damals. Das Besondere am Hexenhammer, von Heinrich Krämer verfasst, ist, dass es ihm weniger um die Aspekte der Irrlehre ging, als mehr um das Teuflische und Magische, das er vor allem bei Frauen fand. Dass man überhaupt Hexen fand, hängt sehr stark mit der jeweils politischen Situation zusammen. Die Hexen hatten eine Sündenbockfunktion, aber auch die wirtschaftliche Lage spielt eine Rolle. Katrin Utz-Tremp.
Aber wenn die Not ganz groß ist, hat kein Mensch mehr Zeit, Hexen zu verfolgen. Dann fällt das einfach weg. Wenn die Not so halb groß ist und man sucht, es gibt eine Krankheit, man sucht Erreger, so quasi, man sucht Engraisseur, sagt man dem in der Westschweiz, die die Türen mit Fett bestrichen hätten oder so etwas. Das gibt schon, aber wenn die Not ganz groß ist, gibt es keine Hexenverfolgungen. Wenn die Not zu groß ist oder wenn zu viel Krieg ist, dann setzen die Hexenverfolgungen aus, dann hat man andere Sorgen.
Da drängt sich eine Parallele auf. In diesem Frühjahr stürzen nicht etwa die Somalier oder Äthiopier ihre Herrscher, Regionen, wo sehr große Not herrscht. Es waren die Ägypter, die Tunesier, die Libyer.
Was man auch von der französischen Revolution je länger, je mehr sagt, also es ist nicht ein verhungertes Volk, das die gemacht hat, sondern ein wohletabliertes Bürgertum, das seine wirtschaftlichen Rechte hatte, aber nicht seine bürgerlichen. Das sind in gewissem Maße Anspruchsrevolutionen, nennen wir das heute.
Hexer und Hexen sind aus machtpolitischen, aus wirtschaftlichen, aber auch selbstverständlich aus kirchenpolitischen Gründen geführt worden.
Also im Mittelalter und dann später auch kommen Hexenverfolgungen immer mit Reformbewegungen. Letztlich sind die Häresieverfolgungen ein Produkt oder ein Nachprodukt der gregorianischen Reform, des Investiturstreites. Es gibt Leute, die dann für die Kirche gewissermaßen übers Ziel herausgeschossen sind und dann wollten das, also Waldo zum Beispiel, dass die Kirche arm sei und so weiter. Das hat die Kirche natürlich, die erstarkte Kirche, nicht gewollt. Dann kommt es wieder im 15. Jahrhundert mit dem, was wir Reformbischöfe nennen. Es hat nämlich vor der Reformation eigentlich eine Reform gegeben. Die katholische Kirche hat versucht, größte Missstände abzustellen. Da gibt es die Reformbischöfe in der Waadt, vor allem den Georges von Saluces, mit den damit verbundenen Hexenverfolgungen. Und dann zum Beispiel hier in Freiburg ist das ganz stark verbunden mit der katholischen Reform Ende des 16. Jahrhunderts. Die Hexenverfolgungen sind die Kehrseite einer Religion, einer Konfession, die sich stark dogmatisch versteht, also quasi Licht gegen Dunkelheit, die die dunkle Folie der Hexen braucht, um sich selber zu erklären und zu beleuchten. Und die Hexenfolie, das ist eigentlich eine furchtbare Schwarz-Weiß-Angelegenheit.
Die Hexerei ist ein reines Fantasieprodukt, während es die Irrlehre tatsächlich gab.
Die Häresie im Mittelalter hat es wirklich gegeben, während das Hexereiverbrechen ist ein Produkt einer sich theologisch, dogmatisch festlegenden Kirche.
Es kann nicht die Rede davon sein, die Tötung von tausenden Menschen, vor allem von Frauen, wegen Hexerei zu rechtfertigen. Aber man muss doch auch ganz ohne Zynismus feststellen, dass die Inquisition und ähnliche Verfahren, die in der Rechtsfindung zur Anwendung kamen, Versuche waren, die reine Willkür einzudämmen. Man suchte nach Systemen und Regeln, wie die Verfolgung nach vernünftigen Grundsätzen sozusagen vonstatten zu gehen habe.
Ich habe das einmal so genannt, ist es auch Unsinn, so hat es doch Methode. Und die Methode ist eigentlich der Inquisitionsprozess. Der kommt im 13. Jahrhundert bei der Bekämpfung der Häresie auf und ist zunächst einmal ein juristischer Fortschritt. Denn wenn im Frühmittelalter ein kleiner Bauer etwas gegen seinen Herrn zu klagen hat, dann muss er den selber anklagen und kommt selbstverständlich mit der Anklage nie durch. Im Moment, wo der Staat quasi die Aufgabe übernimmt, kleinere Beschädigte zu schützen, ist das ein juristischer Fortschritt. Und der Inquisitionsprozess mit dem Offizialdelikt ist in diesem Sinn absolut ein Fortschritt. Er ist es auch mit der Suche, der Untersuchung. Inquisitio heißt Untersuchung. Das ist alles ein Fortschritt, die Untersuchung, die der Staat für sie durchführt, gewissermaßen. Was dann aber nicht klappt oder was nicht in unserem Sinn ist, ist, dass der Untersuchungsrichter zugleich Richter ist. Also es gibt keine Gewaltentrennung. Dann vor allem auch, dass in diesem Konzept eingeschlossen ist, dass das Geständnis ein Beweis ist. Auch heute noch kommt es zu massiven Fehlurteilen, wenn man auf das Geständnis abstellt. Oder ich schaue Kriminalfilme am Fernsehen und da, wenn einer Viertel von neun gesteht, dann ist es sicher nicht der Richtige. Der Kommissar weiß dann sofort, da klemmt noch etwas, der schützt einen anderen oder so. Also man ist da heute sehr viel vorsichtiger geworden. Dazu darf man die Geständnisse nicht erfoltern, wobei man sich nicht täuschen muss, dass die Leute heute psychologisch wohl massiv nach wie vor unter Druck gesetzt werden, wenn man eben von ihnen ein Geständnis haben will. Oder es geht dann so, dass sie beim Verhör nicht rauchen dürfen, obwohl sie hochgradig süchtig sind und so weiter.
Die Dokumente, die Berichte und Protokolle der Hexenprozesse richtig zu verstehen, verlangt viel Kenntnis des historischen Kontexts, viel Kenntnis der Rechtsprechung der Zeit.
Das ist das Schwierige an den ganzen Hexenforschungen. Eigentlich ist der Inquisitionsprozess ein Fortschritt und vor allem ein Offizialdelikt. Er verläuft nach genauen Regeln. Geständnisse, die auf der Folter abgeben gegeben werden, die müssen nachher ohne Folter wiederholt werden. Das nennt man dann spontan. Für mich heißt spontan, dass vorher gefoltert worden ist, das ist ganz klar. Aber das muss man alles lernen und sehen. Und also die Tücken dieses Prozesses, der sich sehr rechtlich gibt, sehr verfahrensbewusst und so weiter, diese Tücken zu durchschauen.
Durchschauen auch die Folter, die damals wie heute äußerst grausam ist. Aber damals meinten die Untersucher allen Ernstes, weil sie tatsächlich an den Teufel glaubten, dass sie durch die Folter die Angeklagte oder den Angeklagten von der Besessenheit befreiten.
Das ist ganz verrückt, aber das muss man auch immer in Rechnung ziehen. Also quasi der Teufel verhindert seine Adepten, seine Schüler, seine Fans, was immer, daran, die Wahrheit zu sagen. Er würgt sie und wenn man sie foltert, befreit man sie vom Teufel. Das kommt zu furchtbaren Dingen im Grund, also Folter gegen Gegenfolter und so weiter. Und die Leute sind einfach kaputt, wenn sie dann gestehen, dass sie den Pakt mit dem Teufel gemacht haben, weil sie wissen ganz genau, was sie gestehen müssen. In diesem Sinn ist das Geständnis dann eine Erlösung, um die Details, die dann noch nachzuliefern sind, die fallen ihnen auch ein. Also man kann eigentlich weder den Richtern noch ihren Opfern, oder man kann vor allem den Richtern nicht vorwerfen, dass sie den Hexenprozess durchschaut haben. Sie haben also an den Pakt mit dem Teufel geglaubt und an die nächtlichen Versammlungen und so weiter, auch an die Malefizien. Aber die Opfer haben eben auch daran geglaubt und haben gewusst, was sie machen müssen, damit die Folter aufhört.
Wie hat denn die lange Zeit der Hexenverfolgung aufgehört?
Es hat merkwürdigerweise von oben nach unten begonnen und es hat auch von oben nach unten wieder aufgehört. Also die Obrigkeiten mussten so etwas wie vernünftig werden. Der Durchbruch geschah eigentlich in der Aufklärung, wo man langsam gemerkt hat, das ist alles, also die Pakt mit dem Teufel, nächtliche Versammlungen und so weiter, das gibt es doch gar nicht. In der Watt hat es irgendwie so angefangen, indem die Berner dann zunächst eigentlich die größten Missstände im System beseitigt haben, indem sie verlangt haben, dass man mehrfach denunziert werden musste, dass man zum Beispiel auf Denunziationen wegen Sabbat, Pakt mit dem Teufel nicht mehr eingeht, sondern also wirklich tatsächliche Malefizien vorhanden sein mussten und so weiter. Also eigentlich sehr langsam und von oben nach unten, wobei eben 1731 hat es hier in Corbière noch einen sehr unvernünftigen Landvogt gegeben, der geglaubt hat, dass da diese letzte Hexe sich in einen Fuchs verwandeln könnte und so weiter. Es ist dann immer eigentlich eine Frage nach dem Stand der Aufklärung in einem bestimmten Kanton.
Die letzte Hexe ist in der Schweiz in Glarus 1782 hingerichtet worden.
Was da interessant ist bei diesem Fall, damals gab es schon eine aufgeklärte Öffentlichkeit in Zürich, die Zeitungen, die sich gründlich lustig gemacht haben über die Glarner, die noch eine Hexe hinrichten. Und die Glarner haben sich dann zumindest so weit geschämt, dass sie die Anna Göldi mit dem Schwert hingerichtet haben und nicht auf dem Scheiterhaufen.
Es ist überhaupt nicht so, dass die Vorstellung von Teufeln und von böser Magie, von bösen Blicken und so fort aus der Welt wären.
Aber was heute eigentlich wichtig ist, egal wie man das einschätzt oder so, der Staat hilft hier nicht mehr mit, die Kirche eigentlich auch nicht. Ich meine, sie geht mit dem Bösen anders. Und natürlich gibt es jetzt die fundamentalistischen Bewegungen, die also ganz klar wieder den Teufel haben und also das Böse außer sich projizieren. Die Kirche, also mit Unterschieden, die reformierte Landeskirche macht da nicht mit, aber natürlich gibt es gerade neben der reformierten Landeskirche sehr viele Sektierer, fundamentalistische Strömungen in Amerika sowieso. Die katholische Kirche ist eigentlich daran, von einer relativ großzügigen, mehr oder weniger Kirche wieder zu einer fundamentalistischen Kleinkirche zu werden. Und das ist verheerend im Hinblick auf Verfolgung des Bösen und so weiter. Aber heute, wenigstens in den westlichen Ländern, der Staat macht nicht mehr mit. Also ich kann sagen, was ich will. Als Hexe werde ich nicht mehr verfolgt. Der Staat macht nicht mit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.